NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
16. Juli 1918. Der Todestag des russischen Zaren Nikolaus II.
Wie können wir den unerschütterlichen Glauben des Volkes an den Zaren als Quell allen Heils zertrümmern? Tod dem Zaren!
13. März 1881. Bomben in der russischen Hauptstadt St. Petersburg. Die Terroristen der Gruppe Narodnaya Volja Volkswille ermorden Zar Alexander II.
Dieser Moment, das Blut des Zaren, rächte die Gräuel der Gefängnisse und der Verbannung, die Grausamkeiten und Gewalttaten, die an Hunderten und Tausenden verübt worden waren.
Um 3.35 Uhr verkündet der Palast: Seine Majestät, Zar Alexander II., ist tot. Ausgerechnet der Zar der Reformen, der die grausame Leibeigenschaft abschafft, er stirbt durch die Bomben der Terroristen. Geschockt steht ein 12-jähriger Junge vor dem zerfetzten Leichnam seines Großvaters. Es ist Nikolai. Tief brennt sich der Anblick in seine Kinderseele und hat vielleicht diesen unlösbaren Widerspruch in Nikolais Wesen erzeugt. Einerseits will er niemals Zar werden. Andererseits ist er zutiefst überzeugt, dass Gott ihm den Auftrag zu herrschen gibt. Dennoch, Nikolai hat später die Wahl. Soll er die reaktionäre Gewaltherrschaft seines Vaters fortsetzen oder das Reformwerk des ermordeten Großvaters Alexanders II.?
Nein, leider hat er das nicht.
So der Bonner Osteuropa-Historiker Professor Dietmar Dahlmann.
Er hatte, unterstützt von seiner Frau Alex von Hessen-Darmstadt, das Bestreben, Russland wie sein Vater eben auch als ein autokratischer Herrscher zu regieren, und hatte kaum Ambitionen, wie sein Großvater, größere Reformen durchzuführen.
Im Gegenteil, in den Reformen Alexanders II. Sieht er das geistige Pulverfass, das revolutionäre Ideen überhaupt erst im Volk freisetzte. Soziale Unruhen brodeln im damals größten Land der Erde, der Heimat berühmter Schriftsteller, Komponisten und Revolutionäre. 170 Millionen Einwohner, zwei Drittel sind Analphabeten, die meisten Bauern. Es gibt kaum Industrie, Russlands Wirtschaft ist schwach, das Volk leidet Hunger. Und dennoch dreht Nikolais Vater, Zar Alexander III., der Nachfolger des Reformers, das Rad mit unerbittlicher Gewalt zurück. Bis, völlig unerwartet, 1894 der erst 49-jährige Zar erkrankt und stirbt. Nikolai ist 26 Jahre alt und plötzlich Herrscher. Zur gleichen Zeit trifft gerade seine zukünftige Frau, Prinzessin Alix von Hessen-Darmstadt, in Russland ein.
Mein Gott! Welche Freude, sie in meinem Heimatland und in meiner Nähe zu haben. Meine Ängste und meine Traurigkeit sind zur Hälfte von mir gewichen,
schreibt Nikolai in sein Tagebuch. Es war eine echte Liebesheirat. Getreu russischem Gesetz konvertiert Alix vor der Hochzeit zum orthodoxen Glauben und heißt nun Alexandra Fjodorowna. Zwei Jahre später, 1896, werden Nikolai und Alexandra in prunkvoller Zeremonie als Zar und Zarin, als Alleinherrscher von Russland, gekrönt. Längst aber fordern viele Russen, endlich, wie in anderen europäischen Staaten auch, durch ein Parlament an der Macht beteiligt zu werden.
Unzufriedene Teile der Bevölkerung, die Arbeiterschaft, die Bauern, aber eben auch die Intellektuellen, das Wirtschaftsbürgertum, waren mit dem System dieser Autokratie in hohem Maße unzufrieden.
Hinter den luxuriösen Palastmauern verschließen Nikolai und Alexandra die Augen vor allen drängenden politischen Fragen. Sie flüchten geradezu in ihre Liebe und ihr Familienleben.
Es gibt da über und über Berichte über die Lektüreabende im Familienkreise.
Schade, dass die Arbeit so viel Zeit wegnimmt, die ich am liebsten nur mit ihr verbringen würde. Den ganzen Tag und die Nacht zu zweit.
Vier Töchter bringt Alexandra zur Welt, der Hochadel knurrt. Wo bleibt der Thronerbe?
Das ist jetzt ein anderer Gedanke, aber er ist durchaus relevant, dass dieser konservative, fast reaktionäre Nikolai II. Gegenüber dem technischen Fortschritt ja durchaus positiv eingestellt war.
Leider nicht zum Nutzen der Wirtschaft seines Landes, sondern zum privaten Vergnügen, wie Dittmar Dahlmann betont.
Er fuhr gerne Fahrrad, das wissen wir. Die kaiserliche Familie verfügte früh über einen mehrere Fahrzeuge umfassenden Fuhrpark, also über Autos. Am kaiserlichen Hofe gab es ein eigenes Kino. Und das ist der technische Fortschritt auf der einen Seite, aber eine fatale Ignoranz der politischen und vor allen Dingen eben auch der ökonomischen Entwicklung, die sich da vor seinen Augen abspielte.
Endlich im August 1904 notiert der glückliche Vater:
Heute ist für uns ein unvergesslicher Tag, an dem sich so deutlich die Gnade Gottes offenbart hat. Um 1¼ Uhr hat Alex einen Sohn zur Welt gebracht. Wir haben ihn Alexei genannt.
Die Thronfolge ist gesichert. Umso größer ist das Entsetzen der glücklichen Eltern, als sich beim Kappen der Nabelschnur herausstellt, Alexei leidet an Hämophilie. Die damals unheilbare Bluterkrankheit des Thronerben wird zum Staatsgeheimnis Nummer 1 und die Zarin verfällt in eine tiefe Depression. Sie flüchtet sich in übersteigerte Religiosität und gerät schließlich in psychische Abhängigkeit zu dem obskuren sibirischen Wandermönch Rasputin, der auf geheimnisvolle Weise fähig ist, die gelegentlichen Blutungen des Zarewitsch zu stoppen.
Wir, die Arbeiter von St. Petersburg, unsere Frauen, unsere Kinder, sind zu dir, Zar, gekommen, um Gerechtigkeit zu suchen.
Petersburg, Sonntag, 22. Januar 1905.
Es handelte sich um eine friedliche Demonstration. Man forderte mehr Freiheiten und auch eine verfassungsgebende Versammlung, eine Konstituante.
So der Marburger Historiker Professor Gerd Meyer. Mit Kreuzen und Heiligenbildern zieht die Menge zu ihrem Zar.
Nun hatten sich in der Mittagszeit weit über 100.000 Demonstranten auf dem großen Platz vor dem Winterpalast versammelt, als plötzlich Offiziere der zaristischen Armee ein mörderisches Feuer befahlen.
Der berühmte Schriftsteller Maxim Gorki ist Augenzeuge. Hunderte sterben.
Ich erinnere mich noch an die seltsam weit aufgerissenen Augen der Arbeiter und an die Gesichter der Mörder, vor Kälte und Erregung gerötet, mit grinsend gebleckten Zähnen.
Nikolai II., der letzte Zar, wurde seither im Volke immer der blutige Zar genannt. Und die Parolen der nächsten Monate lauteten zunehmend: Nieder mit der Selbstherrschaft. Dieser Petersburger Blutsonntag war die Initialzündung der Revolution.
Der blutige Zar ist außerdem überzeugter Antisemit. Er duldet hunderte mörderischer Judenpogrome und 1905 geht von Russland aus das unsägliche Pamphlet »Die Protokolle der Weisen von Zion« um die Welt. Die ursprünglich friedliche Demonstration der Arbeiter von St. Petersburg aber weitet sich seit dem Blutsonntag zu einem Flächenbrand der Revolutionen aus. Parteien entstehen, liberale, radikal-nationalistische und sozialistische. Letztere gespalten in die sogenannten Menschewiki und die radikalsozialistischen Bolschewiki. Doch darum geht es 1905 noch nicht.
Militärdiktatur oder Verfassung?
Innenminister Sergej Witte zwingt Zar Nikolai II. Mit dem Oktobermanifest zur Gründung der ersten Duma, einem Parlament.
Um 5 Uhr unterschrieb ich das Manifest. Nach einem solchen Tag wurde mir der Kopf schwer und meine Gedanken begannen sich zu verwirren. Herr, hilf uns, bring Russland zur Ruhe,
fleht der Zar im Tagebuch. Nicht Einsicht oder Reformwille bewegen ihn, sondern Furcht.
Du bist der Herrscher und Befehler Russlands. Der allmächtige Gott hat dich berufen,
insistiert Alexandra. Und tatsächlich verweigert der Zar den Abgeordneten eine geplante Agrarreform. Nach nur 72 Tagen ist es vorbei mit der ersten Duma. Nikolai ist begeistert.
Es ist vollbracht. Heute wurde die Duma geschlossen. Es ist herrliches Wetter. Wir speisten zu zweit und fuhren spazieren.
In der Rückschau von heute ist man fassungslos angesichts dieser Selbstherrlichkeit und Ignoranz eines Herrschers, dem, wenn er es nur zugelassen hätte, in Sergej Witte und Fjodor Stolypin durchaus fähige Politiker zur Verfügung stehen. 1914, mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs, übernimmt Nikolai II. In völliger Selbstüberschätzung die oberste Heeresleitung und reist an die Front. Fernab der Hauptstadt erreicht ihn eine Hiobsbotschaft nach der anderen.
Aufruhr in Moskau, Meuterei in Kronstadt, Rebellion im Kaukasus. Majestät, eine schreckliche Revolution ist ausgebrochen. Der Hass auf die Zarin ist ungeheuer. Die Macht entgleitet meinen Händen.
General Danilow beschreibt den historischen Augenblick am 15. März 1917, als sich nun auch die Kommandeure der Armee vom Zaren abwenden.
Plötzlich wandte sich der Kaiser mit scharfer Wendung zu uns und sagte: Ich habe mich entschlossen, dem Thron auch im Namen meines Sohnes Alexei zugunsten meines Bruders Großfürst Michail zu entsagen. Bei diesen Worten schlug er mit weit ausladender Geste ein Kreuz.
Einen Tag später verzichtet auch Großfürst Michail. So endet nach 304 Jahren die Geschichte der Zarendynastie Romanow.
Bin sehr bedrückt. Um mich herum nur Verrat, Feigheit und Betrug.
Notiert Nikolai im Sonderzug, der ihn zu seiner gefangengenommenen Familie nach Petrograd bringt. Tausende Kilometer entfernt rollt zur gleichen Zeit ein anderer, verblombter Zug von Zürich nach Petrograd. Geheimer Fahrgast Wladimir Iljitsch Uljanow, genannt Lenin. Noch am Bahnhof verkündet Lenin seine berühmten Aprilthesen.
Auf die Februarrevolution, die bürgerliche Revolution, muss nun die sozialistische Revolution folgen. Krieg den bürgerlich-demokratischen Kräften und dem gemäßigten Sozialismus. Zerschlagung des gesamten alten Staatsapparates. Alle Macht den Sowjets.
Unter strengster Bewachung wird die kaiserliche Familie nach Jekaterinburg jenseits des Uralgebirges gebracht. Abgeschottet von der Außenwelt erfährt Nikolai nichts von der Oktoberrevolution von 1917 und der Machtergreifung Lenins. In der Nacht vom 16. Juli 1918, heute vor 100 Jahren, wird die Zarenfamilie mit ihren letzten Bediensteten in den Keller ihres Gefängnishauses geführt.
Sie begriffen nicht einmal, was das bedeutete. Nikolaus konnte nur A stammeln. Es fiel ein Schuss, ein zweiter, ein dritter und dann die anderen.
Erst 80 Jahre nach der Exekution gibt der KGB dieses bis dahin streng geheime Tondokument des örtlichen Befehlshabers der Geheimpolizei, Grigori Nikulin, frei.
Es war eine unordentliche Schießerei. Wir hätten uns beinahe selber getroffen wegen der Querschläger. Die Aufgabe unserer Partei war, die Zarenfamilie zu stürzen. Und ich meine, dass ich diesen ersten Punkt unseres Programms erfüllt habe. Ich habe sie physisch vernichtet.
Die Leichen werden mit Säure übergossen und in der sibirischen Einöde verscharrt. Wirklich alle? Jahrzehntelang beflügelt die geradezu manische Geheimhaltung der Sowjetunion Gerüchte um ein Überleben der jüngsten Zarentochter Anastasia. Alles Unsinn. Anfang der 1990er Jahre werden die Knochen im Wald bei Jekaterinburg geborgen, internationalen DNA-Analysen unterzogen und im Beisein von Boris Jelzin feierlich in der Zarengruft der Peter-Paul-Kathedrale in St. Petersburg bestattet.
Wir brauchen die Lektionen der Geschichte vor allem für die Versöhnung. Zur Befestigung der gesellschaftlichen, politischen und bürgerschaftlichen Einheit, die zu errichten uns gelungen ist.
So Staatspräsident Wladimir Putin 2017. Drei Monate nach Putins Amtsantritt wird Zar Nikolai II. Im Jahr 2000 heilig gesprochen. Ein Symbol für die Rückkehr der russisch-orthodoxen Kirche in die politische Öffentlichkeit des neuen Russlands.
Im Zeitzeichen erinnerte Marfa Heimbach an Zar Nikolaus II., der vor 100 Jahren ermordet wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.